Sehr schön. Von meiner Seite auch herzlich willkommen und schön, dass ihr euch den Weg hergefunden habt, trotz der Hitze. Genau, jetzt passt mein Bild nicht so ganz zum Wetter, ehrlich gesagt. Da sehen wir uns gerade eher danach. Ihr wart bestimmt schon mal im Nebel unterwegs, oder? Vielleicht hier im Odenwald, in Bergen, an einem Herbstmorgen. Manchmal kommt es auch relativ plötzlich, dass man den Weg vorher klar gesehen hat und zack, keine 10 Meter weit. Beim Autofahren auch nicht sehr angenehm. Das Komische ist ja eigentlich, dass der Weg immer noch da ist, aber wir sehen ihn nicht. Und das verunsichert uns ganz schön. Ähnlich erleben viele Menschen einen schweren Verlust. Nach dem Tod von einem geliebten Menschen, nach einer Diagnose, nach dem Ende von einer Beziehung, nach einem Schicksalsschlag. Man weiß oft gar nicht mehr, wie das Leben weitergehen soll. Die Zukunft liegt im Nebel. Vielleicht geht es einigen von euch heute auch gerade so. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich so ein Bild in einem Podcast gehört, das habe ich irgendwie mitgenommen. Und zwar, das ist dieser Nebel und das manchmal aber ein Geländer auftaucht. Und zwar, ein Geländer nimmt den Nebel nicht weg. Es zeigt mir auch nicht den ganzen Weg, aber ich kann mich dran festhalten und Schritt für Schritt weitergehen. Und das beschreibt, finde ich, ganz gut, dieses Bild beschreibt ganz gut, finde ich, wie Gottes Trost funktioniert. Wir haben nicht den ganzen Weg vor uns, aber es geht so Schritt für Schritt weiter. Es ist nicht so eine schnelle Lösung, sondern eher ein Halt, der uns gegeben wird. An der Stelle möchte ich kurz beten. Vater im Himmel, du weißt, wie es uns geht und ob wir gerade im Nebel sind oder ob wir Menschen kennen, denen es gerade so geht. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du zu uns sprichst, dass wir so ein Geländer an die Hand bekommen, dass wir dann einen Schritt weiterkommen und dass wir deinen Trost weitergeben können. Amen. Ein Mensch, dessen Zukunft ebenfalls völlig im Nebel lag, war der Apostel Paulus. Zu seiner Geschichte kommen wir dann gleich. Wir machen jetzt mal eine kurze Rückblende. Das ist in Wirklichkeit gerade Teil 2 von der Mini-Predigtreihe zum Thema Trauer. Im ersten Teil, Trost, was trägt durch schwere Zeiten, das ist unser Thema heute. Also, was ist das Geländer für uns? Und im Mai ging es eher um diesen Trauerprozess. Also was passiert bei der Trauer? Und der Ausgangspunkt war die Bibelstelle, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Und es sind ja zwei krasse Gegensätze zwischen Trauer und Leid auf der einen Seite und Shalom und Glück auf der anderen Seite. Und Jesus bringt die zusammen mit Gottes Trost. Genau, und damit beschäftigen wir uns heute dann noch. Wir haben halt auch gesehen, dass Trauer viel häufiger ist, als wir das so denken, sondern es kommt ja nach jedem Verlust vor, wenn wir irgendwas verlieren, ob das Gesundheit ist oder Heimat oder eine Beziehung oder auch ein Traum oder eine Zukunft, die wir uns anders vorgestellt haben. Deswegen trifft dieses Thema eigentlich jeden von uns. Und Trauer ist keine Krankheit und keine Schwäche, sondern es ist die gesunde Reaktion von einer Seele, die geliebt hat und die jetzt lernen muss, mit einem schmerzlichen Verlust zu leben. Und schließlich haben wir gesehen, Gott lässt uns nicht in dem Prozess allein. Er ist die Quelle allen Trostes. Der Trost beginnt nicht erst dann, wenn alles wieder gut geworden ist. Er beginnt mitten im Schmerz. Trauer und Trost gehören zusammen. Es sind wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Also wenn das ein Thema für euch ist, ich empfehle euch sehr, den ersten Teil nochmal anzuschauen oder anzuhören. Wir gehen heute noch einen Schritt weiter. Wie sieht jetzt dieser Trost konkret aus? Was trägt einen Menschen, wenn die eigenen Kräfte nicht mehr reichen? Paulus hat sich mit der Frage nicht nur in der Theorie auseinandergesetzt, sondern er hat sie selbst durchlebt. Wenn wir an Paulus denken, ist es oft eher wie diese Marmorstatue, dieser Held, unerschrocken, Gemeindegründer, predigt, erzählt Königen, was er denkt. Paulus hat aber auch eine andere Seite. Er kannte auch tiefe Krisen. Im 2. Korintherbrief öffnete er gleich zu Beginn sein Herz. Offenbar lag hinter ihm eine Krise, man weiß nicht so genau, was es war. Vielleicht war es dieser große Aufruhr in Ephesus gegen ihn und seine Begleiter. Könnte auch eine Krankheit gewesen sein. Vielleicht war es auch eine Gefangenschaft, von der nicht so viel gesagt wird. Jedenfalls schwebt er offensichtlich in Lebensgefahr. Paulus schreibt: Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir wurden übermäßig schwer belastet, über unsere Kraft hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Also das ist keine so eine kleine Erschöpfung und ein Durchhänger. Er sagt, es war mehr, als ich tragen konnte. Er geht noch weiter. Wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Also er hat wirklich gedacht, das war's. Ich komme nicht mehr lebend raus. Spannend finde ich an der Stelle, dass Paulus jetzt nicht seine Verzweiflung verschweigt und sagt, naja, der große Glauben und dann ist die Angst weg. So, sondern er steht ja wirklich dazu. Er sagt, es war so schlimm, wir haben echt nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Und auch interessant ist, wie Paulus diesen Brief anfängt im 2. Korinther 1, 2-3 Verse vorher. Da fängt er an mit: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Also offensichtlich kam er ja aus der Krise raus und aus dem Problem, was auch immer es war. Aber er erzählt nicht als erstes, hey, es war Gott, der mir eine Lösung geschenkt hat, der mich gerettet hat. Das ist gar nicht seine erste Bezeichnung, sondern er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit, der Gott allen Trostes. Also er hat Trost erfahren in der Situation. Die war nicht gleich weg, die Situation. Später war sie offensichtlich gelöst, aber das, was seine tiefste Erfahrung war, war der Trost. Und es geht dann noch weiter mit: In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. In diesem kurzen Abschnitt kommt viermal das Wort Trost oder Trösten vor. Insofern ist vielleicht interessant, was Trost ist und was ist es vielleicht nicht so. Paulus nennt Gott nicht den Gott der schnellen Lösung, sondern Gott allen Trostes. Das griechische Wort Paraklesis, ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus, heißt jemanden an seine Seite rufen. Das ist ein Beistand. Trost beginnt also nicht mit einer Erklärung oder einer Antwort, sowas Kognitivem, sondern mit Nähe. Deshalb wird der Heilige Geist im Johannesevangelium der Beistand, der Paraklet genannt. Er ist der, der an unserer Seite bleibt. Das bestätigen übrigens auch psychologische Studien. Also wenn man schweren Verlust erleidet, dann helfen einem so kognitive Sachen überhaupt nicht. Das Gehirn steht völlig unter Stress, man ist unter Schock. Und dieses so nette Sätze wie, das wird schon wieder, du musst jetzt nach vorne schauen, das greift überhaupt nicht. Habt ihr bestimmt alle selber schon mal erlebt. Sondern wahrer Trost sieht anders aus. Er setzt sich neben den Leidenden, er schafft einen Schutzraum für die anderen, er hält den Schmerz aus, er muss nicht sofort erklären. Und wenn du jemanden tröstest, musst du nicht die Ursache vom Leiden beseitigen. Das geht ganz, ganz selten. Wenn, ist schön. Sondern eigentlich bewirkt der Trost, dass man weniger am Leiden leidet. Also es ist ein bisschen wie, wenn jetzt ein Kind sich das Knie aufschlägt und dann krabbelt es bei der Mama auf den Schoß. das Knie tut genauso weh wie vorher. Das ist völlig egal. Die Ursache vom Leid ist nicht weg, aber das ist ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis, nicht alleine zu sein, wenn es weh tut. Insofern, Trost mildert das Leiden am Leiden, unabhängig von der Ursache. Genau, wir sehen diesen Trost auch sehr schön bei Hiob. Da kommen Hiob ist im Alten Testament eine Geschichte, ein Mann, der alles verloren hat, Kinder, Familie, Hab und Gut. Und seine Freunde kommen und setzen sich 7 Tage lang zu ihm und schweigen. Sind einfach nur bei ihm. Erst als sie anfangen zu erklären und zu theologisieren, wird es schlechter. Dann endet ihr Trost. Also man kann daraus lernen. Genau. Also im Grunde, der Nebel ist noch da, aber ich bin nicht mehr alleine. Gott schenkt mir ein Geländer, an dem ich mich festhalten kann. Und dann Schritt für Schritt geht's weiter. Und so hat Paulus Gott erlebt. Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Was bewirkt Gottes Trost? Also Gott tröstet, sagt Paulus. Und er beschreibt aber auch, was dieser Trost in seinem Leben bewirkt hat. Er beschreibt erst, dass sie dem Tod ins Gesicht sehen. Wir dachten bei uns, zum Tode verurteilt zu sein. Und dann kommt aber eine Wendung. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also, auf diese Weise haben wir gelernt, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das ist auch sehr spannend. Also ich finde es sehr spannend, wie das Paulus beschreibt, ehrlich gesagt. Er sagt eben nicht, die Krise hat mich stärker gemacht, ich habe jetzt mehr Stressbewältigungsstrategien und sowas. Das mag alles sein, ist Paulus aber nicht so wichtig. Er hat eigentlich den Punkt, ich habe gelernt, wem ich vertrauen kann, welcher Person. Und also solange unser Leben funktioniert, finde ich, da läuft es dann weiter, wir denken, wir haben alles im Griff. Wir fahren mit unserem Premium-Fahrrad von Riese und Müller durch die Gegend. Wir haben unser kleines Werkzeugköfferchen dabei und denken, jo, alles gut. Und dann haben wir vielleicht einen Platten oder so. Und dann, ja, okay, ist nervig, aber kriegen wir hin und fahren weiter. Und dann kommt irgendwann aber eine Panne und wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann stehen wir da. Und dann stellt sich eine ganz andere Frage. Wen rufst du an? Und jetzt stellen wir uns gerade mal kurz vor, wir wären befreundet mit den Gründern von Riese und Müller, also Markus Riese und Heiko Müller, und wären so dicke, dann wären das doch die Ersten, die wir anrufen würden, wenn wir ein echtes Problem mit unserem Fahrrad haben. Ja? Und das wären die Personen unseres Vertrauens. Das heißt, genau darum geht es Paulus. Wenn wir in eine existenzielle Krise geraten, reichen oft nicht unser kleines Werkzeugköfferchen und in der nächsten Krise haben wir vielleicht noch einen Schraubenschlüssel mehr. Das mag schon sein, das ist schon gut. Aber wenn es wirklich existenziell ist, dann ist es die Frage, wem vertraust du? Natürlich brauchen wir Menschen, die uns zur Seite stehen, unbedingt. Familie, Freunde, vielleicht auch eine professionelle Begleitung. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, wir haben gelernt, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Paulus hat erfahren, ich muss es nicht selbst tragen, ich darf mich an Gott halten. Und er sagt, es ist der Gott, der die Toten auferweckt. Es ist nicht so ein zufälliger Zusatz, sondern wenn Gott sogar den Tod überwinden kann, dann ist selbst der größte Verlust nicht das Ende der Geschichte. Wir würden ein neues Fahrrad von unseren Freunden bekommen. Christliche Hoffnung bedeutet deshalb nicht, dass alles wieder so wird wie früher. Sie bedeutet, dass Gott unsere Geschichte weiterführt. Selbst dort, wo wir noch nur noch das Ende sehen. Das ändert nicht immer unsere Gefühle, aber es verändert den Boden, auf dem wir stehen. Und vielleicht geschieht dann etwas Überraschendes. Nicht, weil wir uns besonders anstrengen, sondern weil wir getragen werden. Da ändern sich vielleicht unsere Prioritäten. Sachen, die uns vorher super wichtig waren, verlieren an Relevanz. Was selbstverständlich war, ist es vielleicht nicht mehr. Was dich vielleicht vorher furchtbar aufgeregt hat, verliert auch an Bedeutung. Und dafür bekommt das, was wirklich trägt, ein neues Gewicht. Nicht, weil Leid was Gutes wäre, sondern weil Gott selbst Leid gebrauchen kann, um unser Vertrauen tiefer in ihm zu gründen. Und Trost will weitergegeben werden. In allen Schwierigkeiten, sagt Paulus, tröstet er uns. Bei Luther steht: in aller Bedrängnis tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Dieses kleine Wörtchen "damit" ist entscheidend. Gottes Trost hat auch ein Ziel. Es endet nicht bei uns, was ja schon ganz nett wäre, aber es fließt weiter. Paulus sagt nicht: ich bin ein Experte für Leid, ich kenne jetzt die Antwort auf jede Frage. Nee, er sagt: ich kann andere begleiten, weil ich selbst begleitet worden bin. Und vielleicht sogar ist es sogar die glaubwürdigste Form des Trostes. Nicht perfekte Worte und Erklärungen, sondern ein Mensch, der sagen kann: ich kenne den Weg, ich weiß, wie dunkel es werden kann. Und ich habe erlebt, dass Gott mich nicht losgelassen hat. Vielleicht ist es überhaupt Gottes häufigster Weg zu trösten. Nicht so spektakuläre Wunder, sondern durch Menschen. Menschen, die zuhören und schweigen können, ohne alles erklären zu müssen. Menschen, die selbst erfahren haben, was es heißt, im Nebel ein Geländer zu finden. So wird Gottes Trost weitergegeben. Wie eine Kerze, die eine andere anzündet, ohne dass sie selber dabei dunkler wird. Es wird nur für alle heller. Genau deshalb wollen wir heute nicht nur hören, was Paulus erlebt hat, sondern was auch Menschen aus unserer Gemeinde erlebt haben mit Trost und Trauer. Und ich freue mich darauf, dass Sie Ihren Trost uns weitergeben heute. Bevor wir da aber zuhören, wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen, das Gehörte vor Gott zu bewegen. Vielleicht erinnert ihr euch an einen Menschen, den ihr vermisst. Vielleicht einen Weg, der gerade im Nebel ist, oder an jemand, der heute Trost braucht. Also während wir jetzt auf die Musik hören, lade ich euch ein, still zu werden und Gott das hinzuhalten, was euch bewegt. Wir richten uns jetzt hier schön vorne gemütlich ein. Genau. Also im Mai hatte ich euch gefragt, was habt ihr so mit Trauer erlebt? Da hatte ich so ein Heft oben im Gebetsraum ausgelegt und so weiter. Und es gab sehr unterschiedliche Antworten. Eine Person hat geschrieben: mit Jesus war meine Trauer dann ganz anders. Eine andere Person hat erzählt von Trauerwellen, ausgelöst vom Duft von Hefeteig oder bestimmten Erinnerungen. Mich hat beeindruckt, wie unterschiedlich ihr Trauer erlebt habt und gleichzeitig, wie ihr davon gesprochen habt, dass Gott oder andere Menschen euch getragen haben. Genau darüber möchten wir heute mit drei Menschen aus unserer Gemeinde sprechen. Sie erzählen keine perfekten Geschichten, aber sie erzählen von einem Gott, der sie auf ihrem Weg begleitet hat. Vielen Dank, dass ihr bereit seid, eure Geschichte zu teilen. So, also stellt euch mal der Reihe kurz vor und erzählt, was ihr gerne macht, kurz. So.
Also ich bin Caro Gunkel, ich bin 59 Jahre alt, Großmutter von 6 kleinen Enkeln und das mache ich total gerne, mit denen zusammen zu sein und die in ihrer Entwicklung zu sehen, weil die mir einfach einen Ausgleich geben zu dem, was ich ansonsten in meinem Alltag erlebe, mit viel alten Menschen auch zusammen zu sein. Ansonsten bin ich gerne in der Natur, reise gerne und genieße gerade den Ruhestand mit meinem Mann.
Ich bin Linda, ich bin 37 und ich dachte, ich halt ganz kurz, so Fotografie, habe ich gedacht, ja. Einmal Stichpunkt. Aber ich erwähne noch kurz dazu, dass meine letzten Nächte da ziemlich kurz waren. Wer es vielleicht auch interessiert oder wer sich da auch das gerne schaut. Es waren jetzt so die Sternschnuppennächte, deswegen habe ich versucht, so gut ich konnte mit meiner Kamera so ein paar Sternschnuppen einzufangen. Ist mir auch gelungen.
Ja, ich heiße Klaus-Dieter Jung. Viele von euch kennen mich schon ziemlich lange. Ich bin 75. Man sieht es mir nicht an. Ich sehe aus, aus wie 74, ich weiß. mein großes Hobby sind tatsächlich Blumen, also wilde, nicht die aus dem Garten. Suchen, finden, fotografieren, sammeln, beschriften, Namen geben. So, ja, das ist so mein großes Hobby. Ja, ansonsten bin ich mit Leidenschaft Rentner.
Dankeschön. Wir haben alle sehr unterschiedliche Lebensgeschichten. Magst du uns kurz erzählen, welchen Verlust du erlitten hast oder was du mit Trauer verbindest?
Also vor 19 Jahren ist mein Papa sehr, sehr plötzlich innerhalb von 8 Wochen verstorben. Er war 71 und das war eigentlich meine erste krasse Verlusterfahrung. Und ja, und daran hat sich auch so gemessen oder in den letzten 19 Jahren Trauer und Trost für mich erstmal, habe ich erstmal wahrgenommen und genau. Mhm.
Ja. Was hast du noch mit Trauer zu tun? Noch ein bisschen mehr bei dir?
Ja, ich habe auch ungefähr vor 20 Jahren angefangen, eine Hospizausbildung zu machen. Ich war zu der Zeit schon im Altersheim beschäftigt und habe gemerkt, wie schwer es den Menschen fällt, ja, Abschied zu nehmen und überhaupt mit Trauerprozessen umzugehen, auch gerade mit Trauer in ihrem Leben, wo vielleicht unverarbeitete Dinge noch da sind. Und daraus resultierend ist der Abschied, der Sterbeprozess, in dem sich viele alte Menschen befinden, auch unterschiedlich schwer oder leicht gefallen.
Dankeschön.
Ja, als ich 9 Jahre alt war, ist mein Onkel gestorben, zu dem ich jetzt gar keine engen Beziehungen hatte. Aber es war der Bruder von meinem Papa. Und kurz nach seinem Tod hat mein Vater die Diagnose Krebs bekommen und ist dann auch daraufhin 2 Jahre später, also als ich 12 war etwa, gestorben. Das ist mein Verlust, den ich so früh, sage ich mal schon, oder außergewöhnlich früh erlebt habe. Ja.
Ja, vor 17 Jahren ist meine Ehefrau Gerda gestorben. Das ist ein ziemlicher Einschnitt in meinem Leben gewesen, wie ihr euch gut vorstellen könnt. Aber wenn ich über Verlust und Trauer nachdenke, betrifft das eigentlich auch noch viel mehr. Denn, wie gesagt, ich bin jetzt 75 und ich merke so langsam, dass bei mir selbst so manches verschwindet. Dass Dinge verloren gehen, an denen ich eigentlich gegangen habe, die ich früher gern machte, die heute nicht mehr gut gehen. Die Kraft lässt nach, die Leistungsfähigkeit lässt nach. Und auch das ist ein Verlust, der mit Trauer verbunden ist, weil es fehlt mir so manches. Ja. Ja.
Danke. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, Caro, welches Wort beschreibt sie am besten? Also als du deinen Vater verloren hast. Mhm.
Also im ersten Moment war natürlich Schock, weil es so schnell ging. Aber im zweiten Moment war auch eine große Dankbarkeit, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel Leid ihm erspart wurde. Er war auch an Lungenkrebs erkrankt. Und ich hatte halt auch schon solche Patienten gesehen, die sehr, sehr viel Leid erfahren haben. Und da war dieser schnelle, plötzliche, überraschende Tod dann doch auch eine Erleichterung.
Auf jeden Fall das Wort Traurigkeit. Ich glaube, Traurigkeit ist immer irgendwo mit drin und es gibt auch viele andere Worte, die es gut beschreiben. Ich würde sagen, Traurigkeit auf jeden Fall. Einfach die zu realisieren, dass das, was man erlebt hat, dass das, was war, nie wieder kommen wird. Ja, und dieser Abschied einfach. Aber was für mich eben auch noch ein Wort ist, wo ich ja über mir sehe, wenn ich so zurückschaue, ist es das Wort Unverstandensein. In dieser Zeit. Ja, genau.
Ja, ich hätte eigentlich zwei Worte, die ich dazu sagen muss. Das eine ist tatsächlich auch Trauer und Verlust, klar, wenn die Ehefrau stirbt. Aber es ist auch ein Stück weit Erleichterung gewesen nach einer längeren Leidenszeit. Und ein merkwürdiges Gefühl ist kurz aufgetaucht, das ist Neid. Wäre ich jetzt auch gern, da wo sie jetzt ist. Ich wusste, dass sie gestorben ist, in dem festen Glauben bei Jesus zu sein. Und das hätte ich eigentlich auch ganz gerne.
Dankeschön. Was hat dich in dieser Zeit getragen? Gab es da was Bestimmtes? Ein Bibelvers, ein Wort, Menschen?
Also ich habe ganz viel Lobpreis gehört in der Zeit. Es hat mir gut getan. Und tatsächlich war es sehr, sehr hilfreich, mit meinen leiblichen Geschwistern und meiner Mama zusammen zu sein. Einfach diese Gemeinschaft, diesen Miteinander trauern und dieses ohne Worte verstanden zu sein und sich vor allen Dingen auch an viele Sachen zu erinnern, gemeinsam zu erinnern.
Ja, für mich ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, so zu sagen, der und der Mensch war für mich da oder es das und das hat mir geholfen, ein Bibelvers oder so, weil es tatsächlich zu dem Zeitpunkt so war, dass ich Gott noch nicht kannte oder zumindest nicht so. Ich bin nicht christlich erzogen und aufgewachsen, erzogen worden. Und deshalb war wirklich für mich so diese erste Zeit besonders einfach Einsamkeit, auch weil jeder in unserer Familie seine Trauer mit sich selbst ausgemacht hat. Werde ich gleich später auch noch was sagen. Aber es war auf jeden Fall erstmal ein, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ein Unverstandensein auch, weil eben andere in meinem Alter so einen Verlust in der Regel nicht erlebt haben. Und genau, und daher war es einfach eine sehr einsame Zeit und nichts, was mir in dem Sinn erstmal geholfen hat. Aber was ich hier noch kurz teilen möchte, ist, dass ich dann eben ein paar Jahre oder ein, zwei Jahre später durch die Konfirmationszeit gegangen bin, was man halt so macht, wenn man evangelisch ist. Und ich würde behaupten, dass viele junge Menschen, sage ich mal, in die Konfirmationszeit gehen, einfach weil sie vielleicht auch das Ziel haben, die Konfirmation zu machen, weil man dann Geld geschenkt bekommt und so weiter. Und für mich war da aber einfach eine ganz andere Offenheit da, das, was man über den Glauben lernt, was man über Gott hört, aufzunehmen und Fragen zu stellen. Es wird eben das Thema Leben nach dem Tod behandelt. Und ich würde mal sagen, dass es durch meine Biografie dann eine ganz andere Offenheit da war. Durch den Verlust. Und es gab eine Predigt, ich weiß nicht mehr genau, wann sie war, aber es gab eine Predigt, wo der Pfarrer gesagt hat oder darüber gesprochen hat, dass Gott der Vater des Lichts ist oder der Vater der Lichter. Und er uns ermutigt hat, am Ende des Gottesdienstes oder in der Gebetszeit, wer möchte dafür zu beten, dass wir Kinder des Lichts sein dürfen. Und das war ein entscheidender Moment, würde ich im Rückblick sagen, in meinem Leben, wo ich wo diese Predigt einfach zu mir gesprochen hat und wo ich, obwohl ich gar nicht wusste, was es bedeutet, obwohl ich die Tiefe da drin gar nicht verstanden habe, gebetet habe, Gott, bitte lass mich ein Kind des Lichts sein, lass mich dein Kind sein. Und ich glaube, dass das einfach mein Leben geprägt hat, verändert hat. Und was ich auch an dieser Stelle noch sagen möchte, ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass es nicht nur mein Gebet war, meine Entscheidung, sondern dass auch wenn wir als Familie nicht christlich waren, wir umgeben waren von Christen, die mit unserer Familie befreundet waren. Und ich würde heute immer noch behaupten, dass es sehr, sehr viele unsichtbare Gebete sind, von denen wir gar nichts wussten, die meine Familie und mich auch auf den Weg zu Gott geführt hat. Werde ich vielleicht in der Ewigkeit sehen dürfen.
Ja, der Tod meiner Frau ist ja quasi innerhalb der Gemeinde passiert. Und so gab es ganz viele, die gebetet haben, auch Nächte, kann ich mich erinnern, auch in der Schule, wo sie, einige Lehrer sind ja auch hier, auch in der Schule, wo sie gearbeitet hatte vorher, das war das eine. Dann gab es wirkliche Menschen, die sich auch ganz spezifisch um uns als Familie, also meine beiden Töchter und mich, gekümmert haben. Manchmal sogar überraschend, weil vorher hatten wir gar nicht so viel Kontakte. Das war das andere. Und das dritte, ja, jetzt sage ich was Eigenartiges vielleicht, aber ich war Gott noch nie so nahe wie in dieser Zeit. Mhm. Weil es war ja auch ganz viel Verzweiflung im Sinne von, wie geht's weiter? Wie werde ich mit all den Dingen fertig, die jetzt da auf mich zukommen? Jetzt nicht unbedingt nach dem Tod, aber kurz vorher. Das war schon eine ziemliche Last auf meiner Seele und da habe ich Gott tatsächlich so nah erlebt wie noch ganz selten. Ich würde ja fast sagen, noch nie in meinem Leben an dieser Stelle.
Ja, das war ja in der Gemeinde, also das war ja, ihr wart ja Mitgründer von der Gemeinde, muss man hier mal nochmal sagen. Genau, ihr habt die Gemeinde hier mitgegründet und hat die Gemeinde euch, also was hat euch da geholfen in der Gemeinde? Du hast jetzt vom Beten erzählt und dass euch Leute begleitet haben.
Ganz einfache Dinge. Kommt zum Mittagessen, lasst uns zusammen das Fußballspiel gucken. Wir gehen spazieren miteinander. Solche Dinge. Also jetzt gar nicht, wie gesagt, wie du vorhin auch in der Predigt sagtest, es werden ja keine Probleme gelöst dabei. Sondern es geht einfach darum, dass jemand da ist. Dass jemand da ist, der bereit ist, mit dir auf dich zuzugehen und dir zu zeigen, du bist es mir wert. Ich sage es mal einfach so. Ja. Das ist viel einfacher, als man vielleicht denkt. Und es mag schon sein, dass manche Leute Angst haben davor, auf andere zuzugehen, weil sie eben die Probleme nicht lösen können. Aber das ist auch nicht nötig.
Danke. Ja. Caro, du hattest mir vorher auch so ein bisschen erzählt von der Außensicht, also quasi von der Gemeinde. Weißt du noch, was das mit euch als Gemeinde gemacht hat aus deiner Sicht? Kannst du dazu was sagen?
Ja, also zu der Zeit hatten wir einen Jugendkreis betreut und wir hatten zum Beispiel eine Gebetsnacht organisiert für die Gerda. Und wir haben da einfach gespürt, dass so diese Nacht war, also du konntest rund um die Uhr beten und wir hatten eine Gebetsliste und auch ein Gebetsbuch ausgelegt und wie intensiv die Gemeinde teilgenommen hat in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, Klaus-Dieter, aber wir haben samstags gebetet und Gerda ist in dieser Nacht gestorben. Und wir hatten sonntags als Jugendgruppe eigentlich den Gottesdienst zu gestalten und hatten einen Jugendgottesdienst geplant, der natürlich ganz anders ausgesehen hätte, wenn Gerda nicht gestorben wäre. Und das hieß, wir mussten, oder sie ist abends gestorben, wir haben abends umgeplant, noch diesen Gottesdienst umgeplant. Und es war so ein bewegender und ein tröstlicher Gottesdienst für uns als Gemeinde. Du warst natürlich nicht dabei. Aber es hat uns als Gemeinde alle so viel Trost gegeben, miteinander da zu sein und auch gerade die Jugendlichen, die ja eigentlich alle da waren und also so, dass alle Generationen auch zusammen das erlebt haben. Also es ist schon was ganz Besonderes auch gewesen für uns als Gemeinde.
Linda, ich habe gelesen, Kinder trauern eher so im Hier und Jetzt. Jetzt ist der Papa nicht da oder die Mama und die trauern jetzt und dann treffen sie nachher eine Freundin, dann können sie so umswitchen sozusagen. Und dann haben sie aber immer wieder Trauerphasen. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, genau. Also vielleicht kann ich dazu noch sagen, dass Trauer auch sehr unterschiedlich verläuft, je nachdem, ob man sich auf den Verlust vorbereiten kann oder nicht. Also ein plötzlicher Verlust, jemand, den man durch einen plötzlichen Tod zum Beispiel verliert, da verlaufen die Trauerphasen oder die Trauerzeit anders, als wenn man einfach eine Krankheit hat, die dem vorausgeht und man sich darauf einstellen kann, dass der Moment kommt. Ja, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich würde ich sagen, meine Trauerzeit lange ist und man wirklich so Phasen hat. Und eine Erinnerung, die ich habe, ist, dass es so Phasen gab, wo ich einfach im Unterricht saß in der Schule und auf einmal also wirklich in Tränen ausgebrochen bin und es auch nicht kontrollieren konnte und dann rausgegangen bin und eben niemand verstanden hat, was ist mit der jetzt los, was ist jetzt ihr Problem. Und das eben für mich besonders schwer war, so Situationen zu haben, wo dann die Trauer einen überkommt. Das kennt man vielleicht auch, ja, auch als Erwachsener, auch mit anderen Situationen, dass man eben, wie du auch schon gesagt hast, manchmal so einen Geruch hat oder irgendwas Bestimmtes, was einem so ein Flashback gibt. Genau, und so würde ich sagen, kam das auch. Ich habe natürlich versucht, meine Schulzeit gut zu durchstehen und zu durchleben, aber es hat, es gab einfach immer wieder so diese Löcher, mal länger, mal kürzer. Und ich glaube, also das erleben bestimmt auch andere, das ist jetzt nicht explizit bei Kindern so. Aber das kann, also mir ging es auch so, ja, ich habe mich mit Freunden getroffen und auf einmal gab es eben so einen Moment, wo ich gedacht habe, warum freue ich mich eigentlich? Also auch so diese Schuld, ich darf mich eigentlich gar nicht freuen, kennt man vielleicht auch mit Trauer verbunden. Ja.
Danke. Caro, du hast jetzt auch sehr viele Menschen begleitet, ne? Jetzt mit deiner Hospizausbildung. Das heißt, du gehst in Altenheime oder nee, du bist in einem Seniorenheim und begleitest da Leute oder wie läuft das?
Also es hat sich ganz spannend entwickelt. Eigentlich wollte ich in die Häuser, weil bei einer Hospizausbildung tröstest du oder begleitest du nicht nur die Sterbenden, sondern auch die Angehörigen. Und als ich dann aber diese Ausbildung gemacht habe und während dieser Ausbildung ist mein Papa gestorben. Und das hat mir einfach auch nochmal so viel Tiefe und auch Trost gegeben. Auch da, es hat ein Pfarrer diese Ausbildung gemacht, der hat mich da in der Zeit begleitet. Und ich bin gar nicht in die Häuser gekommen, weil ich bin irgendwie relativ schnell angestellt worden im Altersheim. Im Moment arbeite ich nicht im Altersheim, ich arbeite ambulant. Ich habe mich dann ausbilden lassen zu einer Alltagsbegleiterin für Demenzkranken. Und aktiv bin ich jetzt nicht mehr so in Sterbeprozessen mit drinne, wobei eine Hospizausbildung auch gar nicht beinhaltet, dass du sie in dem Sterbeprozess begleitest, sondern eher in diesem, wie setze ich mich auseinander mit meinem Sterben, mit meiner Diagnose, was bewegt mich eigentlich. Ich habe bei alten Leuten, merke ich, es fällt ihnen schwer, einen Zugang zu ihren Gefühlen und zu diesem Tod zu finden. Ich habe das Gefühl, gut, ich habe mich jetzt schon Jahre damit beschäftigt, dass ich, heute rede ich mit meinen Kindern, mit meinen Enkelkindern darüber. Aber ich hätte nicht mit meinem Vater darüber reden können. Und ich kann auch nicht mit einem 90-Jährigen darüber reden. Da ist so viel Vergrabenes, auch Dinge, die nicht ausgesöhnt sind, die nicht vergeben sind, die nicht ausgesprochen wurden. Natürlich war mein Wunsch zu sagen, hier nochmal ins Gespräch zu kommen, dass die Angehörigen mit den Sterbenden ins Gespräch kommen. Aber das ist nicht immer möglich. Also ich habe eine ganz rührige Geschichte, die mich wirklich so berührt hat. Ich hatte im Altersheim eine demenzkranke Dame, die also wirklich nicht mehr wusste, wo sie ist und auch keine Angehörigen mehr erkannt hat und die auch ganz garstig war und die sich auch ganz schwer hat berühren lassen. Und ihre Tochter ist ganz treu gekommen, aber sie wurde halt von der Mama natürlich nicht gut behandelt, weil die Frau an sich gar keine Kapazität hatte. Ich habe keine Ahnung, was sie erlebt hat in ihrem Leben. Aber als sie im Sterben lag, hat sich ihre Tochter zu ihr gelegt ins Bett und hat sie ganz viel gehalten und hat gesagt, meine Mama hat im Leben mich nicht halten können. Die hat keine Berührungen zugelassen. Aber das hat mir jetzt so viel Trost gegeben, so nah ihr sein zu können im Sterben. Und das ist so ein Moment, wo ich sagte, dass selbst wenn man es nicht mehr aussprechen kann, keine Versöhnung, keine Vergebung, kein Gespräch mehr möglich ist, keine Besprechen mehr, das war mit meinem Papa auch leider nicht mehr möglich, weil das alles so schnell ging, war das nochmal ein enormer Trost für Angehörigen und ich hoffe auch für diese Frau, weil ich einfach immer auch gesagt habe, gerade die Menschen, deren Geist nicht mehr so da ist. Ich war immer, und das war mein Bewegen auch, weshalb ich diese Arbeit gemacht habe. Ich habe gesagt, ich bin mir sicher, dass der Geist Gottes zu diesem Geist sprechen kann, egal ob dieser Geist da ist oder ob dieser Geist offen ist. Ein Geist Gottes ist da und gerade im Sterbeprozess, ja, wo du nicht mehr reden kannst, wo du nicht mehr die Menschen nicht mehr Dinge klären oder besprechen kannst, wo das Leid, der Schmerz so groß ist, ja, da war meine Hoffnung oder ist meine Hoffnung, dass die Leute da von Gott noch berührt, getröstet und eine Begegnung da sein kann und das ist jetzt gerade, ja, wo mir das begegnet, da bringe ich das ein, genau.
Was würdest du sagen, was hilft Leuten loszulassen? Also sowohl den Patienten selber als auch den Angehörigen?
Ja, tatsächlich hilft es, wenn ungeklärte Situationen gelöst wurden, noch vor dem Sterben. Weil ich habe Menschen erlebt, die sehr schwer gestorben sind, weil einfach die Versöhnung nicht da war mit ihren Angehörigen. Ich habe aber auch erlebt, einen Menschen, der war stadtbekannt in Oberramstadt, das war ein Giftzwerg hoch drei und der ist in so einem Frieden gestorben. Ich kann nicht sagen, warum, und ich habe es ihm gegönnt. Ja, ich weiß es nicht, was Gott ist da gnädig bestimmt. Aber ich denke, es hilft wirklich, wenn man so in Frieden gehen kann mit seiner Umwelt.
Okay, vielen Dank. Als letzte Frage habe ich an euch. Wenn heute jemand hier sitzt, der gerade mitten im Nebel steckt, was würdest du ihm gerne mitgeben? Oder welchen Satz hättest du vielleicht auch gestern selber damals gerne gehört? Gibt's da was?
Also einen Satz, der die Probleme löst, den wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht könnte ich ihm von mir erzählen, wie ich das alles erlebt und durchlebt habe. Vielleicht könnte ich mich einfach auch nur wie die Freunde von Hiob still daneben setzen und warten, dass der andere erzählt, denn das ist auch wichtig, dass man selber auch erzählen kann, fand ich jedenfalls für mich. Und dann gibt es natürlich, wenn ich mich als Beispiel nehme, das Problem ist gelöst worden, indem ich kurze Zeit später dann meine Frau kennengelernt habe. Aber das kann man nicht so in dem Sinne weiter sagen, also dass das jetzt mit Sicherheit sich löst auf diese Art und Weise. Ja.
Ja, du hast vorhin schon gesagt, so Sätze wie es wird schon wieder, ne? Oder sowas, das ist jetzt nicht das, was man hören muss und was hilft, haben wir vielleicht auch schon alle irgendwie selber erlebt, aber man versucht natürlich irgendwie jemanden was, man versucht für die Person da zu sein und irgendwas zu sagen, was sagt, hey, es wird auch wieder, aber das ist, wie du sagst, in dem Moment kommt es gar nicht an. Und wie Klaus-Dieter schon gesagt hat, ich habe mich ein bisschen anders auf die Frage vorbereitet gehabt und hatte mir noch was aufgeschrieben, nämlich Fragen, die ihr stellen könnt, wenn ihr befreundet seid oder gerade an der Seite steht. Ja, und ich würde auch sagen, für mich war zum Beispiel eine Umarmung von einem Menschen viel, viel wichtiger als irgendein Wort, als irgendein Satz. Aber was ich mir wünschen würde, was ich selber gerne so praktizieren möchte, ist, dass ich Fragen stelle. Und es sind zum Beispiel Fragen wie, was vermisst du, wenn du an diese Person denkst, was vermisst du? Also was hat die Person für Spuren in deinem Leben hinterlassen? Was waren deine schönsten Erinnerungen? Also einfach der Person zu zeigen, hey, es interessiert mich, was du mit diesem Menschen erlebt hast und warum du ihn vermisst. Wenn du der Person noch etwas sagen könntest, was wäre es, weil das zeigt auch so, ne, dieses Thema unversöhnt vielleicht auseinandergegangen zu sein und so diesen Schmerz, den man eigentlich nicht das Vermissen, sondern diese Schuld, die man vielleicht noch auch in sich trägt, aussprechen zu dürfen. Ich glaube, das hilft auch manchmal, wenn man das teilen will mit einer Person. Genau, und du hast vorhin auch ja schon gesagt, zu fragen, oder du hast es gesagt, einfach zu sagen, hey, was hilft dir gerade, was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Und das ist dann vielleicht so ein Essen kochen oder einladen zu irgendwas. Einfach zu sagen, hey, du bist eingeladen, du darfst uns gerne teilen. Wenn du dich nicht danach fühlst, auch nicht drängen und sagen, ja, aber jetzt komm schon, das tut dir bestimmt gut. Man weiß nicht, was der Person gut tut, aber man darf sie einladen und nicht sagen, oh, weil sie letztes Mal abgesagt hat oder nicht wollte, ist es jetzt immer noch so. Einfach Offenheit mitbringen. Ja. Und eine wichtige Sache ist mir noch, einfach Sachen, die die Person sagt und teilt und empfindet, nicht zu werten und auch nicht zu relativieren.
Also ich würde wirklich sagen, einfach offen sein, als Person da zu sein, also ansprechbar zu sein und zu gucken, was kommt, ja, was braucht der Gegenüber. Und ich weiß, dass ich mitunter Ablenkung gebraucht habe, ja, dass ich komme aus einer sehr pragmatischen Familie, ich musste schaffen. Peter hat immer zu mir gesagt, was wurschtelst du denn da schon wieder um was? Ich musste diese innere Anspannung nach außen bringen. Das hat dann mein Umfeld vielleicht nicht unbedingt verstanden, ja. Und es gab aber auch Situationen, wo ich mich zurückziehen musste, wo ich meine Ruhe haben wollte, ja. Und es ist ganz schwer, als Begleitperson daneben zu stehen, die eigentlich trösten möchte, die einfach irgendwie helfen möchte. Aber das auszuhalten und ja.
Ja, genau. Also ich hatte so zwei Gedanken noch dazu, war auch dieses, gerade wenn man in der Familie ist, dass man sich gegenseitig zugesteht, anders zu trauern. manchmal sind ja auch Leute in der Trauerphase und wollen gerade die ganze Zeit drüber reden und der andere aber genau das Gegenteil oder so. Also da gibt es so Konflikte unter Umständen, dass man sich dessen bewusst ist, dass jeder anders trauert. Genau. Linda, hättest du noch einen Satz, den du einem Kind mitgeben würdest oder werden es auch Fragen? Wenn es ähnliche Fragen?
Ich würde vielleicht nicht Fragen unbedingt sagen, aber ich bin dann mit 14, also so ungefähr 2 Jahre nach dem Tod von meinem Papa, mit 15, einfach in einer Kur gewesen, wie ist das andere Wort dafür? In einer Reha quasi, genau, für einfach auch psychosomatisch. Und in diesen Therapien, sage ich mal, dort war ganz vieles, dass man eben mit Malen, was ich bis heute denke, was ein ganz wichtiger Moment war, dass ich in der Therapie dort aufgefordert wurde oder gefragt wurde, ob ich meinem Papa einen Abschiedsbrief schreiben will. Und das war was, glaube ich, einfach, ja, wo einfach Menschen, die dann ganz, ganz andere Gedanken haben, ne, wie Kinder trauern, dass man Ideen hat, die sind, Kinder können vielleicht ihre Gedanken gar nicht so ausdrücken. Also ich bin ja auch Teenie, bei Kindern ist es vielleicht nochmal anders, aber ich würde sagen, durch kreative Sachen wie Malen, durch was bauen, eine Geschichte erzählen und nicht unbedingt jetzt so wie Erwachsene darüber sprechen würden. Aber vielleicht kann da auch das Internet noch weiterhelfen, was so gute Ideen wären dafür.
Mir fällt jetzt gerade noch ein, im Rahmen meiner Selbsthilfegruppenarbeit sind mir einfach ganz viele verschiedene Selbsthilfegruppen begegnet, unter anderem auch also entweder trauernde Kinder, ne, die um ihr Elternteil trauern, oder trauernde Eltern oder auch verwaiste Eltern oder wie auch immer, verwaiste Kinder. Ich denke, das kann bestimmt auch helfen, wenn man mit ähnlich Gesinnten einfach auch Austausch hat oder mit ähnlich Betroffenen Austausch hat.
Genau, danke. Also da gibt's auch ganz tolle Bücher zu, so kreativ trauern mit Kinder. Ich habe hinten auch eins von Andy Weiss liegen, was man sich angucken kann. Ist auch eher so ein kreativer Zugang. Genau. Ich glaube, man muss ein bisschen aus diesem Verstandesmäßigen da manchmal, finde ich, aussteigen. Ne? Dieses auch, okay, meine Frage war jetzt auch so, was würde dir jemandem sagen? Ist jetzt auch nicht ganz so passend vielleicht. Ja, genau. Der Daniel hatte mir damals noch eine Frage gestellt, die hat mir damals geholfen, wirklich dieses, was hilft dir loszulassen? Was würde dir jetzt helfen, meine Mutter in dem Fall loszulassen? Und das ist auch was, wenn man da mal drüber nachdenkt, kommt man auch so drauf, was würde ich vermissen? Genau. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so offen geteilt habt. Ja.